Teamarbeit ist relevanter denn je zuvor. Trotzdem schreiben Dieter Wallach und Toni Steimle in ihrem Buch: Zusammenarbeit im Team kann sich auch unpassend und aufwendig anfühlen. So dürfte ein gemeinsames Arbeiten, insbesondere kreatives Arbeiten, zum Beispiel von 8 Personen an einem Screen, eine echte Herausforderung darstellen. Ich bin gespannt auf die Folge.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Positiv korreliert. Wir sind in der 3. Staffel, in der 12. Folge. Heute geht es um das Thema Collaborative UX Design. Und dazu, Luise ist leider nicht dabei, aber dazu haben wir 2 tolle weitere Gäste dabei, nämlich einmal Dieter Wallach und einmal Toni Steimle, die zusammen auch ein Buch geschrieben haben, das ich vor dem Intro schon kurz erwähnt hatte. Und das Buch hat auch genau den Titel, nämlich Collaborative UX Design. Hallo ihr beiden. Wollte ich einmal ganz kurz vorstellen. Dieter, willst du vielleicht einmal ganz kurz anfangen?
Dieter Wallach. Ich habe so ein bisschen ein zweigeteiltes Berufsleben. Ich bin einerseits Hochschullehrer an der Hochschule Kaiserslautern, dort berufen für das Fachgebiet Human-Computer Interaction. Und in der anderen Zeit meines Berufslebens bin ich Geschäftsführer von ErgoSign, ein Unternehmen, das ich zusammen mit Markus Blach vor fast 25 Jahren gegründet habe.
Ja, ich bin Toni und eine Kopie von Dieter. Ich habe auch ein zweigeteiltes Leben. Ich unterrichte an Fachhochschulen in der Schweiz ebenfalls zum Thema Human-Computer Interaction and Design und bin in der ErgoSign für die Schweiz verantwortlich.
Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also sowohl Collaboration als auch UX-Design sind natürlich höchst psychologische Themen. Aber vielleicht haben ja viele, die unseren Podcast hören, noch nie den Begriff UX-Design davor gehört. Deswegen die Frage, was ist das überhaupt? Und UX-Design steht für User Experience Design und beschäftigt sich, grob gesagt, mit der Gestaltung von Produkten oder Dienstleistungen. Und diese Produkte oder Dienstleistungen, wenn ich die zum Beispiel als Benutzer benutze, dann sind die auf meine Bedürfnisse und auf mein Verhalten ausgerichtet. Zumindest im Optimalfall. Darum geht es eben bei UX-Design, das zu optimieren. Es geht darum, positive und ansprechende Erfahrungen zu schaffen und man stellt Benutzerfreundlichkeit, Nützlichkeit und Ästhetik in den Vordergrund. Das ist jetzt auf jeden Fall mal meine ChatGPT-Antwort. Was kannst du da noch ergänzen, Dieter?
Ich glaube, da kann man sehr gut damit beginnen, zu erklären, was es nicht ist, weil es sehr viele Missverständnisse gibt. Auch heute ist es noch manchmal so, dass manche unserer Kunden nicht auch Rücksicht auf etablierte Gepflogenheiten nimmt. Das heißt, wenn wir sagen, eine Anwendung ist intuitiv bedienbar, dann können wir diese Intuitivität auch darauf zurückführen, dass wir ein Vorwissen haben, auf das wir eben unsere Handlungen gründen können und dass das, was wir bei dieser Anwendung vielleicht als Wissen nutzen, schon bei anderen Applikationen gelernt wurde und hier abgerufen werden kann. Dass unsere Ziele sehr stark im Vordergrund stehen und dass wir eben wissen, wie wir diese Ziele erreichen können. Und all das zusammen nutzen wir, wenn wir über UX-Design reden. Und tatsächlich ist es eine Art Balancieren von unterschiedlichen Anforderungen. Unser Ziel ist es, Bedürfnisse von Nutzenden zu identifizieren und aus diesen Bedürfnissen dann Anforderungen abzuleiten. Gleichzeitig spielt sich UX-Design immer in einem technischen Rahmen ab. Das heißt, wir wollen keine Utopien realisieren, sondern unser Ziel ist es, innerhalb eines gegebenen technischen Rahmens, den wir natürlich so weit wie möglich ausloten, eine Lösung zu schaffen. Und naja, dann gibt es noch einen dritten Faktor. Projekte haben üblicherweise auch ökonomische Rahmenbedingungen, die wir betrachten müssen. Und wenn wir UX-Design beschreiben, dann sehen wir uns schon so als Menschen, die versuchen, diese konfligierenden Requirements aus Anforderungen der Nutzenden, technischen Requirements, ökonomischen Rahmenbedingungen zu balancieren und ja so als empathische Problemlöser, Problemlöserinnen eben diese Aufgabe zu vollziehen. Ich glaube, das ist die Beschreibung, der die meisten Kolleginnen oder Kollegen so zustimmen können.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also dass wir zwischen User Experience Design und User Interface Design unterscheiden. Und es geht also nicht nur darum, einen Screen oder so zu designen, sondern eine gesamtheitliche Benutzererfahrung. Also wenn beispielsweise jemand ins Auto sitzt, dann gestalten wir die gesamte Erfahrung. Also es sind alle Aspekte wichtig. Fühlt sich die Person sicher? Fühlt sie sich in Kontrolle? Hat sie das Gefühl, dass sie weiß, was sie tun muss, dass sie sich unterstützt fühlt? Wird sie freundlich angesprochen? Fühlt es sich angenehm an? Ist die Umgebung ästhetisch? Die gesamte Erfahrung eigentlich, die gilt es zu gestalten.
Das muss tatsächlich ja nicht alleine das Interface sein, weil Kai ja gefragt hat, was denn der Unterschied zwischen User Interface Design und UX Design ist. Diese Erfahrung, die beginnt ja möglicherweise schon, bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe, das Auto im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren, sondern ich habe ja auch sowas wie eine Antizipation. Ich beschäftige mich vielleicht wochenlang damit, in einem Konfigurator mein Traumauto zu gestalten, zu konfigurieren, Optionen zu selektieren. Das heißt, das, was wir Nutzererfahrung nennen, hat schon auch so eine antizipative Komponente. Da gibt es natürlich auch ein Interface, möglicherweise der Konfigurator, den wir hier gestalten müssen. Dann gibt es all das, was Toni gerade sehr schön beschrieben hat, diese Elemente im Fahrzeug. Ja, und wenn ich dann dieses Fahrzeug tatsächlich mein eigen nennen darf und vom Hof fahre, dann werde ich möglicherweise auch in der Retrospektion darüber nachdenken, ob es dieses Auto auch wirklich wert war. Denn das Auto ist zwar jetzt vielleicht in meinem Besitz, aber mein Kontostand sieht ganz anders aus. Und vielleicht werde ich dann in der Retrospektive nochmal drüber nachdenken, ob ich nicht vor mir selbst diesen Kauf rechtfertigen kann. Habe ich tatsächlich diese Freude beim Fahren erlebt? Ist es denn so, dass die versprochenen Einsparoptionen mit Blick auf den Verbrauch, sei es jetzt Benzin oder entsprechend bei einem Elektroauto eben Strom, wurden die tatsächlich eingehalten? Und vielleicht besuche ich auch im Nachhinein nochmal irgendwelche Sites, in denen das von mir teuer erkaufte Auto mit anderen verglichen wird, sodass ich das Gefühl habe, das hat sich gelohnt. Ich bin in der Rechtfertigung meines Aufwands dann auch nochmal zufrieden. Das sind also schon diese drei Phasen: Antizipation, die eigentliche Nutzungssituation, da wird der Begriff Usability dann schnell von Bedeutung sein, und eben diese retrospektive Bewertung.
Genau, und eigentlich diese zusätzlichen Faktoren, die kommen eben zu Usability dazu. Früher nannte man ja unser Gebiet auch Usability Engineering, bevor es eigentlich zu UX Design wurde. Und damit wird eben angedeutet, dass es Aspekte über die rein objektiven Kriterien hinausgehen gibt, die eine Benutzererfahrung eben ausmachen, eben Aspekte wie Ästhetik, wie auch, wir sagen dem auch, hedonistische Aspekte, die holistisch eine Erfahrung ausmachen.
Okay, es geht also quasi darum, User, egal in welchem Produkt, irgendwie von Anfang bis Ende zu begleiten und dabei ganz viele verschiedene Faktoren irgendwie zu beachten. Jetzt habt ihr euch aber ja nicht dazu entschieden, ein Buch über UX-Design zu schreiben, sondern ihr habt euch dann noch so ein bisschen weiter spezialisiert und dann irgendwie über Collaborative UX Design geschrieben. Warum ist das überhaupt wichtig? Sollten wir jetzt, wenn wir irgendwie im UX Design sind, sollte man da anfangen, mit anderen Leuten zu kollaborieren, oder kann man da auch einfach alles alleine machen?
Ich glaube, das ist Gott sei Dank ein Learning der vergangenen Jahrzehnte, dass dieses Alleine-Tun nur sehr, sehr begrenzte Erfolgsoptionen haben wird. Wir kommen ja beide aus der Praxis, auch wenn wir uns akademisch mit dem Thema weiterhin beschäftigen. Und in Projekten haben wir einfach gelernt, dass es sehr viele Perspektiven sind, die man hier vereinen muss. Und wenn wir an das denken, was wir gerade zum Thema User Experience gesagt haben, eben diese Balance unterschiedlicher Anforderungen, technische, die User Experience, dann eben auch die Perspektive eines ökonomischen Rahmens, dann wird klar, es sind unterschiedliche Stakeholder bei der Realisierung eines Produktes oder aber eines Services involviert. Da gibt es Stakeholder, die wie die Auftraggeberin, den Auftraggeber. Es gibt vielleicht eine Marketingabteilung, ganz sicher gibt es ein technisches Realisierungsteam. Natürlich sind für uns User von besonderer Relevanz. UX-Designerinnen und UX-Designer sind eben auch Teil der Stakeholder. Unser Ziel ist es, all diese Perspektiven mit einzubeziehen, um auf diese Weise eben bessere Produkte und Services realisieren zu können.
Also beispielsweise können Entscheidungen in der Gestaltung eine Auswirkung haben auf den Betrieb, auf die Performance von einem Service oder einer Dienstleistung, einem Angebot, könnte man auch sagen, einem digitalen Angebot. Und wenn jetzt Experten der Entwicklung oder auch des Betriebes bereits während der Entwicklungsphase, während der Konzeptionsphase involviert sind, dann können eben früh Entscheide vermieden werden, die danach zu Problemen führen. Also was man macht, ist, man versucht eigentlich, das gesamte Wissen einzubinden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und heute ist es eben nicht mehr möglich, dieses Wissen auf eine Person, dass eine Person dieses Wissen in sich trägt. Wir sind ja oft in einem Umfeld tätig, wo die Domäne auch sehr komplex ist. Also wir machen beispielsweise eine Anwendung für die Konfiguration von Hochspannungsanlagen, also so ein Beispiel. Da ist es nicht möglich, dass ein UX-Designer das alles versteht. Das muss ein interdisziplinäres Team sein aus Spezialisten von dieser Hochspannungstechnik, von UX-Design, von Software-Ingenieuren. Und die arbeiten das Produkt, die definieren das Produkt zusammen. Und in einer Anfangsphase in einem Projekt sind die UX-Designer oft in der Rolle eines Facilitators. Also sie übernehmen ein bisschen den Lead, um zu klären, was das Produkt eigentlich alles genau beinhaltet, was das Produkt ausmacht.
Toni hat, glaube ich, das entscheidende Wort gerade gesagt: Workshops. Wir arbeiten gemeinsam mit anderen Stakeholdern in Workshops, die ja so aufeinander angepasst sind, dass wir eben auf der Grundlage erarbeiteter Ergebnisse jeweils weiterkommen. Wir haben insgesamt 8 Workshops in dem Prozessmodell Collaborative UX Design definiert, die sich letztlich 3 Phasen zuordnen lassen. Und diese Vorstellung, dass man zunächst mal einen Problemraum erkunden muss, bevor wir tatsächlich die Möglichkeit haben, uns der Lösungsfindung zu widmen, die ist tatsächlich in der Psychologie beispielsweise hoch verbreitet. Also wir können da auf Newell und Simon zurückgehen, die das mit Blick auf das Thema Problemlösen schon adressiert haben. Tatsächlich verstehen wir das, was wir UX-Design nennen, als eine Variante des komplexen Problemlösens, bei dem wir eben empathisch die verschiedenen Perspektiven mit einbeziehen. Ja, und wir haben natürlich eine Phase, bei der wir uns um das Thema Realisierung kümmern. Wir versuchen also nicht, im UX-Design wird da häufig von einem Wasserfallmodell geredet, bei dem man versucht, quasi vorab so etwas wie eine Definition eines Produktes zu realisieren, vielleicht sogar schon Interfaces zu konzipieren, die man dann wundersam über den Zaun wirft und die dann von entwickelnden Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden. Wir versuchen tatsächlich hier agil zusammenzuarbeiten, Konzepte gemeinsam zu entwickeln, auch zu validieren und dann gemeinsam in Sprints, so wäre dann die Bezeichnung für diese schnellen Iterationszyklen, bei denen wir ein Produkt sukzessive um Funktionalität erweitern, versuchen eben auf diese Weise Produkte und Services zu realisieren.
Sehr spannend, diese Workshops, die ihr gerade vorgestellt habt. Das klingt für mich erstmal nach etwas, was man sehr gut irgendwie in person, irgendwie alle sitzen im gleichen Raum, dann kann man das sehr gut umsetzen. Jetzt sitzt aber von uns niemand im gleichen Raum und zunehmend arbeiten auch viel mehr Leute irgendwie im Homeoffice oder von zu Hause. Ist es denn trotzdem möglich, quasi solche Workshops zu machen?
Ja, im Gegenteil. Also es hat sich eigentlich erwiesen, dass gerade die elektronischen Werkzeuge es sogar einfacher machen teilweise, als wenn man physische Zettel im Raum hat. Also es ist ja so, dass wenn man gemeinsam ein Ergebnis erarbeitet, dieses Ergebnis eine Art Modellierungsmasse bildet. Also das heißt, man verändert das Ergebnis ständig. Wenn man jetzt auf ein festes Plakat schreibt, dann ist das irgendwie schwer veränderbar. Also man kann da nicht gut Sachen einfügen oder so. Deshalb ist es auch so, dass man halt in Workshops viel mit Post-its oder mit Zetteln arbeitet, damit man eben, also in den frühen Phasen, damit man eben die Ergebnisse weiter verändern kann gemeinsam, etwas zufügen kann, etwas wegnehmen kann, etwas austauschen kann. Und das gerade mit diesen kollaborativen Tools, die heute jetzt große Verbreitung gefunden haben, ist das super gut möglich. Und im Gegenteil, man kann sehr, sehr gut remote zusammenarbeiten, solange man eben einen genauen Plan hat für den Workshop. Das heißt, dass man ein Vorgehen hat, das logisch aufeinander aufbaut und dass man eine klare Vorstellung hat, was man am Schluss letztlich erarbeiten will. Also wie sieht die Struktur des Ergebnisses aus? Und auch, was macht man gemeinsam und was macht man nicht gemeinsam? Ein wesentlicher Teil von der Erkenntnis, die wir hatten, ist eben die, dass man gewisse Dinge eben nicht gemeinsam tun sollte, sondern auch in Workshops dann in Kleingruppen oder Einzelarbeiten erarbeiten sollte und sich dann wieder gegenseitig vorstellt. Ja, wir brauchen immer die Metapher dafür, dass man ein Auto fährt. Man hält das Steuerrad auch nicht gemeinsam in der Hand, sondern einigt sich zuerst gemeinsam, wohin man geht, und dann steuert jemand und dann gibt man wieder Feedback.
Die Frage ist auch deswegen spannend, weil Collaborative UX Design ja in der zweiten Auflage gerade erschienen ist. Als wir die erste Auflage schrieben, wussten, glaube ich, viele von uns mit dem Begriff Pandemie noch gar nicht so viel anzufangen. Das heißt, wir haben in dem Buch tatsächlich immer von einer physischen Kolokation gesprochen. Und wir sind davon ausgegangen, dass Stakeholder tatsächlich im gleichen Raum gemeinsam arbeiten und eben dieses Vorgehensmodell, dieses gemeinsame Arbeiten orchestriert. Toni hat die logische Aufeinanderfolge von Aktivitäten angesprochen. Wir haben in diesen Phasen eben definiert, welche Artefakte uns jeweils weiterhelfen, auf denen wir dann in der nächsten Phase eben aufbauen und wie wir die eben erstellen, ob das eben Einzelarbeiten sind oder eben in einem strengen Sinne gemeinsame Arbeiten, wobei gemeinsam nicht notwendig heißen muss, dass alle Stakeholder zeitgleich bei der Erarbeitung beteiligt sind. Und dieses Prozessmodell gibt uns dann die Möglichkeit, einerseits die nächsten Aktivitäten zu bestimmen, zum Zweiten auch jeweils eine Klärung des Standpunktes zu haben. Wo stehen wir gerade im Prozess? Und auf diese Weise orchestrieren wir unsere Aktivitäten und können auch jeweils sehr klar vergleichen, ob wir noch auf dem Weg zu dem gemeinsamen Ziel sind. Dieses gemeinsame Ziel haben wir in einem ersten Workshop, einem Scoping-Workshop, festgelegt. Auch wiederum auf Methoden zurückgreifen, die sehr eng sicherstellen, dass sich alle Stakeholder beteiligen. Da gibt es eine Methode, 635, die hier sehr hilfreich ist, bei dem wir sagen, wir machen kein Brainstorming, das oft wenig strukturiert ist und nicht selten von wenigen Personen inhaltlich dominiert wird, während sich andere zurücklehnen. Wir möchten, dass sich alle einbringen. Und das kann man sehr einfach tun, indem wir beispielsweise für eine identifizierte lokale Problemstellung, die wir dann so auch als Opportunity sehen, als Gelegenheit, Optimierung herbeizuführen, dass wir eine sogenannte How might we-Frage stellen. Wie könnten wir gemeinsam hier eine Lösung finden? Und dann bitten wir die Teilnehmenden erstmal, Timebox, 3 Minuten, 3 mögliche Lösungsansätze zu definieren, jeder für sich auf einem Blatt. Ja, und dann werden diese jeweils generierten 3 Ideen werden sozusagen von der Nachbarin, dem Nachbarn links davon weitergearbeitet, weiter überarbeitet, gechallenged, möglicherweise verfeinert. Und das Ganze geht reihum, bis beispielsweise alle 6 Teilnehmenden ihren Beitrag zur Lösungsfindung abgegeben haben. Und dann können wir gemeinsam bewerten, welche Ideen sich als vielversprechend erweisen. Wir versuchen also eben tatsächlich dieses gemeinsame Arbeiten auch durch einschlägige Methoden sicherzustellen und dann auf dieser Grundlage Konzepte zu erarbeiten.
Peter hatte jetzt in den Ausführungen das die Bezeichnung Annahmen verwendet und diese hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Wenn man sich nämlich mal überlegt, welche Konflikte, also welche Situationen in einer Gruppe dann zu Konflikten führen könnten, sind es ja theoretisch zwei, also sie könnten unterschiedliche Ziele haben, die Teilnehmer, gegenläufige Ziele, oder sie könnten einen unterschiedlichen Wissensstand haben, der zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führt. Wir gehen jetzt mal in einem beruflichen Kontext, in wo man ein Produkt gestaltet, nicht davon aus, dass man gegensätzliche Ziele hat. Die Ziele sind eigentlich von allen die gleichen. Man will ein gutes Produkt bauen. Die Entwickler haben sicher auch bestimmte Ziele, die sind aber durchaus kompatibel mit den Designern. Also es ist nicht so, dass man hier konträre Ziele hätte. Es müssen einfach alle Aspekte mit berücksichtigt werden. Aber es ist natürlich in so einem interdisziplinären Team tatsächlich so, dass der Wissensstand sehr heterogen sein kann. Also, und da ist es dann sehr nützlich, mit Annahmen zu arbeiten, bei denen man eben Annahmen offenlegt und damit eben auch aufzeigen kann, ah, du hast diese Annahme, das sehe ich jetzt ganz anders, und man macht sie objektiv überprüfbar und macht sie dann einer Überprüfung zugänglich. Und dies kann dann sehr viel Konfliktpotenzial aus einem Team rausnehmen, wenn man einfach dann über Annahmen spricht und nicht mehr über, das ist jetzt so.
Und diese Annahmen helfen uns natürlich beispielsweise auch User-Research-Aktivitäten zielorientiert auszuführen, dass wir sagen, okay, was sind denn zentrale Annahmen, die einen massiven Impact haben, wo wir aber gleichzeitig sagen, da sind wir uns nicht wirklich sicher. Hier macht es viel Sinn, diese Annahmen dann explizit zu adressieren. Und vielleicht hilft es aber auch schon, wenn wir gemeinsam im Team feststellen, dass sich manche Personen sehr sicher sind mit Blick auf die Gültigkeit der Annahmen, andere hingegen das massiv in Frage stellen. Und gerade mit Blick auf den Entwurf von Produkten in einer sehr frühen Phase ist es ja entscheidend, dass wir die richtigen Probleme angehen, die richtigen Optionen zur Optimierung auch wahrnehmen. Und das beginnt bei Bedürfnissen. Ich glaube, ein illustratives Beispiel, ich wohne ganz in der Nähe eines Baumarktes. Wenn da jemand sagt, ich brauche einen 8er Bohrer, dann wäre es eine sehr vorschnelle Annahme zu sagen, naja, da gibt es das Bedürfnis, einen 8er Bohrer zu kaufen. Ich glaube, niemand hat tatsächlich dieses Bedürfnis, einen 8er Bohrer zu haben. Möglicherweise hat man das Bedürfnis, ein Loch in die Wand zu bohren. Aber wir würden dann ein Stück weit in User-Research-Aktivitäten weiterfragen und würden vielleicht verstehen, warum dieses Loch da sein soll. Und gegebenenfalls finden wir heraus, dass diese Person einfach nur Musik hören will im nächsten Zimmer und möchte da ein Kabel durchführen. Und vielleicht ist das Bedürfnis dann sehr viel einfacher zu lösen, indem wir eine Bluetooth-Verbindung als Lösungsoption denken. Und das wäre jetzt ein sehr einfaches Beispiel, wo wir eine Annahme hinterfragen, aber wenn wir beispielsweise ein Konzept entwickeln, dann können wir auch eine Annahme formulieren, möglicherweise in Form eines Prototypen, als eine Art Hypothese, dass mit diesem Lösungsansatz eben tatsächlich erfolgreich einer Situation begegnet werden kann. Und dieser Begriff Prototyp, der ist für uns ebenso zentral, weil er eine Möglichkeit darstellt, Lösungsoptionen erfahrbar zu machen. Und gleichzeitig ist der Begriff Prototyp sehr missverständlich, denn allzu häufig denkt man da an technische Lösungen. Auch das ist ein Beispiel, das vielleicht den wesentlichen Punkt deutlich macht, dass eine Versicherung für wenige Stunden erfolgreich als Produkt sein kann. Dann klingt das erstmal seltsam, aber wenn man den Kontext berücksichtigt, vielleicht die Versicherung für einen Skinachmittag, ich befinde mich zum ersten Mal auf Skiern, dann wäre es vielleicht ganz praktisch, eine Versicherung am Skilift anzubieten, bei der ich dann ganz gezielt sagen kann, ich versichere mich nur für den Tag und ich könnte dann tatsächlich vielleicht nur diese Geschichte erzählen, ich könnte vielleicht auch ein Prospekt haben und wenn die Versicherungsgesellschaft diesen Einzelfall absichert, könnte ich beispielsweise auch Preisoptionen mit dieser Geschichte testen, ohne dass ich die gesamte Maschinerie einer Versicherungsgesellschaft für ein solches Produkt anwerfe. Ich könnte sehr einfach prototypisch erkunden, ob mein Konzept an dieser Stelle erfolgreich ist. Und ich könnte vielleicht sogar feststellen, dass Toni, der die gleiche Versicherung für 10 Euro anbietet für diesen Tag, ja, viel erfolgreicher ist als ich, der 35 Euro will. Und auf die Weise habe ich auch die Möglichkeit, tatsächlich Marktfeedback sehr früh einzusammeln. Bin ich ja schon fast an einer Grenze, wo ich sagen kann, naja, ich habe sowas wie eine Vorstellung über das Evaluieren in einem Labor heraus. Das machen wir auch. Wir validieren unsere in Prototypen ausgedrückten Hypothesen in entsprechenden UX-Tests. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit prospektiven Nutzerinnen und Nutzern tatsächlich Lösungen erfahrbar zu machen und uns dann gemeinsam mit dem Entwicklungsteam sozusagen darüber abzustimmen, was denn die nächsten Produktmerkmale jeweils sein sollten.
Genau, und die, auch hier, oder, bilden dann die Annahmen wieder eine wichtige Voraussetzung. Also wir haben Annahmen eigentlich in dem Problemverständnis, also dass wir überhaupt das Problem verstehen, und dann, wenn wir eine Lösungsidee entwickeln, dann verbergen sich dahinter ebenfalls wieder Annahmen bzw. dann Hypothesen. Ja.
Es gibt da auch noch einen nächsten Schritt, sogenannte Minimum Viable Products, mit denen wir dann über das Labor hinausgehend Markterfolg ganz konkret evaluieren, indem wir nicht sagen, wir haben die Hypothese, dass es, denken wir mal an die frühen 2000er, als die ersten Geräte, die wir heute Smartphones nennen, auf den Markt kamen. Wir überlegen uns, welche neuen Funktionalitäten denn von Nutzenden geschätzt werden können, sondern wir sagen, okay, was wäre denn, wenn wir ein neues Konzept auf den Markt bringen wollen, was wäre denn das minimale Set an Funktionalität, das tatsächlich einen Mehrwert bietet? Und wenn man sich mal anschaut, wie das iPhone auf den Markt gekommen ist, dann muss man sagen, rein von der Funktionalität her war es vielen Geräten unterlegen, die damals auch verfügbar waren. Blackberries, Nokia war damals ein strahlender Stern. Ja, und das iPhone hatte keine Videokamera, heute kaum denkbar. Das iPhone hatte, und das darf man nicht vergessen, keine Möglichkeit, Apps zu installieren. Das kam erst später. Das iPhone hatte zunächst mal nur eine ganz zentrale Besonderheit, nämlich über eine innovative, zumindest im Consumer-Bereich dieser Zeit, über eine innovative Benutzeroberfläche, touchbasiert, multi-touch-basiert Funktionalität leicht zugänglich zu machen. Und ganz vieles hat noch gefehlt, möglicherweise auch, weil es Nutzende überfordert hätte. Alles selbstverständlich für uns heute, das gab es aber nicht beim iPhone. Es ging erstmal darum, etwas auf den Markt zu bringen, mit dem wir A, testen können, ist das ein tragfähiges Konzept und wird es von Nutzenden auch verstanden, ohne gleichzeitig diese Nutzenden zu überfordern. Und später kam dann die durchaus aufwendige Infrastruktur eines App-Stores hinzu. All diese Selbstverständlichkeiten, mit denen wir heute unterwegs sind, es ist ja gerade ein Podcast, bei dem wir auch sagen können, ja, dieses Smartphone ist zu einem Zentrum geworden, mit dem wir eben ein Stück weit auch unser Leben organisieren. Und diese Minimum Viable Products spielen sozusagen für uns auch eine Rolle, weil auch die Hypothese, dass etwas von dem Markt angenommen werden wird, ja zunächst mal zu prüfen ist. Und wir prüfen sie sozusagen sorgsam, und um zu verstehen, mit welchen zusätzlichen Funktionalitäten wir im nächsten Schritt Marktakzeptanz erreichen können.
Sehr spannend. Gerade da, worüber ihr am Ende gesprochen habt, quasi wenn es so ein bisschen die Methode geht und das Hypothesentesten, das erinnert dann doch sehr an das Vorgehen, wie wir häufig im Podcast drüber sprechen oder wie in der Psychologie, in der Forschung allgemein vorgegangen wird. Und ihr scheint sehr ähnliche Methodiken zu verwenden. Und da kann ich jetzt schon mal auf eine weitere Folge dann quasi verlinken, die Luise mit euch beiden auch nochmal aufnehmen wird, wo es dann ein bisschen mehr über Psychologie in der Theorie versus dann Psychologie in der Anwendung gehen wird. Ich habe eigentlich heute nur noch eine Frage für euch, und zwar, ihr habt ja zusammen ein Buch geschrieben. Ein Buch zu schreiben ist ja auch in gewissem Sinne kreatives Arbeiten. Ein Buch gemeinsam zu schreiben, stelle ich mir genauso vor wie quasi alles, was ihr heute beschrieben habt. Habt ihr dann auch Workshops mit euch selbst durchgeführt? Wie habt ihr zusammengearbeitet, insbesondere weil ihr auch nicht am gleichen Ort lebt? Und was war vielleicht so ein oder zwei Dinge, die ihr so beim Buchschreiben für euch mitgenommen habt, worüber ihr vorher noch nicht so drüber nachgedacht hattet?
Also tatsächlich haben wir keine dieser Zeilen gemeinsam an einem Ort geschrieben, sondern wir haben tatsächlich gemeinsam gearbeitet, aber eben remote, unterstützt durch digitale Hilfsmittel. Wir haben ein Wechselspiel von gemeinsamen Tätigkeiten, nämlich wenn wir gereviewt haben, was der Stand ist, wenn wir uns gemeinsam darüber unterhalten haben, an welcher Stelle möglicherweise noch Inhalte fehlen. Und dann hat einer entsprechend den Lead übernommen, der zweite hat dann entsprechend überarbeitet, was nicht heißt, dass dann durchaus auch von jenem, der den Lead zunächst hatte, dann nochmal Ergänzungen vorkamen. Und dann haben wir einfach unter Nutzung digitaler Hilfsmittel eben über den jeweiligen Stand gesprochen. Und ich glaube, dass das für uns ein sehr praktisches Arbeiten war, denn wenn Toni vorher gesagt hat, gemeinsam Auto fahren, das funktioniert nicht. Ja, gemeinsam tippen eben auch nicht, aber gemeinsam Gedanken austauschen über die nächsten Schritte, Gedanken austauschen über Lücken, Hinweise, was man vielleicht auch noch entsprechend ergänzen sollte, weil es nicht verständlich ist. Und dann auf der Grundlage sich dann in Einzeltätigkeiten zu verabschieden, jeweils mit der Option zu sehen, was Toni gerade Neues geschrieben hat, weil er möglicherweise zu anderen Tages- oder Nachtzeiten schreibt als ich, und gemeinsam dann auch Fortschritt zu spüren. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Aber Toni und ich kennen uns auch sehr gut. Insofern hat es das auch deutlich erleichtert.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich also ein Aspekt, den du jetzt noch nicht erwähnt hast, der mega wichtig ist. Oder wir haben ja eigentlich, also das Buch folgt ja einem Duktus, eine Grundthese, wie man zusammenarbeiten soll, wie man Produkte entwickeln soll, welche Prinzipien dabei gelten sollten. Und die entwickelte Vorstellung, die man da hat, die basiert auf eigener Erfahrung und die basiert natürlich auch viel auf Sachen, die man gelesen hat und verarbeitet hat. Und ich glaube, wir kamen einfach zu einer sehr, sehr ähnlichen Schlussfolgerung. Aufgrund der Erfahrung und des Gelesenen hatten wir ein sehr ähnliches Minding, wie eigentlich so ein Entwicklungsprozess sein sollte. Und die offenen Fragen haben wir in intensiven Gesprächen geklärt. Und dann ist das Schreiben eigentlich eine Art Ausführung von dem, was man im Kopf hat. Und quasi das auf eine Art und Weise und wiederzugeben, die verständlich ist. Und dabei hatten wir eben auch den Ansatz, dass wir in dem Buch wird eigentlich ein Fallbeispiel von A bis Z erzählt, durchgängig. Und ich glaube, das war auch sehr hilfreich, dass wir uns immer an diesem Fallbeispiel auch orientieren konnten und damit auch unsere Gedanken damit verständlich darstellen konnten. Und ich glaube einfach, diese Klärungen vorab über ein Framework, das man eigentlich entwickelt, die waren natürlich sehr wichtig.
Wir verwenden mittlerweile diese digitalen Tools auch manchmal zusätzlich in Präsenzwerk-Workshops und das hilft uns sehr. Insofern war es tatsächlich für uns auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung während der Corona-Zeit, die Methodik unter Rückgriff auf digitale Unterstützungsmöglichkeiten einfach auszuloten und vielleicht an dieser Stelle ein Stück weit zu adjustieren, indem man Templates baut für das Schaffen solcher Artefakte.
Primo. Ja, ich danke euch für eure Zeit. Ich habe sehr viel aus der Folge heute mitgenommen. Ich hoffe, dass einfach das Thema UX so ein bisschen an die Hörenden mit herangetragen wurde, aber auch die Idee der Zusammenarbeit. Ich höre sehr häufig und ihr habt ja auch gesagt, wie wichtig das ist, eben, dass man in Teams zusammenarbeitet. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht, dass man einfach sagt, ja, lass uns einfach mal alle in einen Raum setzen und zusammenarbeiten, sondern man benötigt dann eben doch bestimmte Methoden und ein strukturiertes Vorgehen, um dieses Zusammenarbeiten dann irgendwie auch erfolgreich machen zu lassen. Eine andere Sache, die ich noch mitnehme, ist quasi, dass Kollaboration auch nicht bedeutet, dass man alles gemeinsam macht, sondern eben auch, dass man viele Sachen vielleicht alleine macht, aber dann irgendwie auf geschickte Art und Weise dann irgendwie zusammenträgt und mit den anderen teilt, die vielleicht andere Wissensstände haben. Deswegen ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid oder dass ihr dabei wart. Und auch alle anderen, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Gebt uns gern eine Bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Folgt uns gerne auf Instagram, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Empfehlt uns gerne weiter an Leute, die vielleicht noch nie irgendwas von UX-Design gehört haben. Und wie gesagt, es wird noch eine weitere Folge mit euch geben in ein paar Wochen. Und bis dahin, macht's gut und bleibt positiv korreliert. Ciao, ciao, danke euch.
Vielen Dank.